Vor uns verläuft die Bahntrasse. Wir gehen links weiter und an der nächsten Weggabelung gleich wieder links. Ganz schön laut, wenn gerade die Güterbahn vorbeirauscht. Aber diese Klänge gehören genauso zum Hermann-Löns-Park wie das Zirpen der Heuschrecken in den Wiesen. Und der Park war zunächst eine städtebauliche Restfläche. Verlärmt und durch den moorigen Untergrund nicht richtig nutzbar. Links von uns liegt die Zoowiese, die Herr Strohdach vorhin erwähnte. Heunutzung für die Antilopen. Das wurde erst möglich, als mit dem Park ein ganzes Grabensystem angelegt wurde, um die moorigen Flächen zu entwässern. Ein Park oder doch eine Landschaft? Künstlich oder natürlich? Hermann Wernicke war der Stadtgartendirektor, der den Hermann-Löns-Park ab 1936 anlegen ließ. Ihm war bewusst, dass er hier etwas Neuartiges versuchte. Er wollte den Volkspark, also Spiel- und Sportflächen für viele, mit einer naturgemäßen Gestaltung verbinden. Wernicke schrieb über diese Ideen zahlreiche Fachartikel. 1941, 3 Jahre nach Fertigstellung des Parks, konnte man in der Zeitschrift Die Gartenkunst Folgendes lesen.
Das Anpflanzen von Nadelhölzern, die in der nordwestdeutschen Niederungslandschaft nicht bodenständig sind, ist grundsätzlich vermieden worden. Auch auf alle Garten- und Parkpflanzen wurde verzichtet. Damit ist hier in Hannover erstmalig der Versuch gemacht, mit dem englischen Parkideal zu brechen und eine naturgemäße deutsche Landschaft zu schaffen.
Gleich stoßen wir wieder auf einen der schmalen Philosophenpfade. Da biegen wir links ein.
Die Anpflanzungen benötigen einige Zeit zu ihrer Entwicklung. Im Laufe der Jahre entsteht aber eine in sich ausgeglichene Vegetation, die heimatlichen Charakter trägt und alle Reize enthält, die unserer niedersächsischen Landschaft eigentümlich sind. Mit Recht ist darum diese Neuschöpfung der Stadt von Oberbürgermeister Dr. Haltenhoff nach dem besten Kenner der niedersächsischen Landschaft und dem gemütvollen Schilderer ihrer Eigenarten, Hermann-Löns-Park, benannt worden.
Spüren Sie den weichen Bodenbelag unter Ihren Füßen? Gleich sehen wir ein altes Pumpenhäuschen vor uns. Es stammt noch aus der Entstehungszeit des Parks. Es ist heute nicht in Betrieb, aber noch voll funktionstüchtig, wie mir Herr Strohdach versichert hat. Am Pumpenhäuschen gehen wir rechts weiter und folgen dem kleinen Pfad bis zu seinem Ende. Gleich öffnen sich wieder zu beiden Seiten des Weges Blicke über die Wiesen. Links sehen wir die große Wiese, rechts kommt gleich die kurz gemähte Liegewiese zum Sonnenbaden, Ballspielen oder Picknicken.
Durch die Blickachsen, die wir hier im Hermann-Löns-Park haben und auch versuchen, so gut es geht, wirklich alle zu erhalten, kann ich, so wie hier, über 4 Wiesen schauen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, wenn man durchgeht, auch so diese Spannende, dass man eigentlich die Räumlichkeit, weil wir viele kleine Räume haben, in die Ferne hin nicht sieht. Es ist immer eine große Fläche. Das ist, denke ich auch, eine spannende Geschichte.
Wollen Sie den Blick länger genießen? Drücken Sie einfach die Stopptaste. Gehen wir weiter. Wie hat es der Gartendirektor Wernicke gesagt? Er wollte mit dem englischen Parkideal brechen und eine naturgemäße deutsche Landschaft schaffen. Natürlich passten diese Vorstellungen auch zur Ideologie des Nationalsozialismus. Auch wenn die Planungen für den Park schon älter waren, die Ideen der Heimatschutzbewegung, die im Park zum Ausdruck kommen, hatte sich das NS-Regime zu eigen gemacht. Genauso wie die Verehrung und Überhöhung des Heimatdichters Hermann Löns, dem Namensgeber des Parks. Wernicke wiederum wollte seine Idee einer naturgemäßen deutschen Landschaft auf wissenschaftlich fundierte Füße stellen.
Es wurde der Grundsatz aufgestellt, vorwiegend standortgemäße heimische Vegetation anzusiedeln, für welche der Leiter der Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches, Professor Dr. Tüxen, die Richtlinie gab. Für die Zusammensetzung des Waldbestandes wurde die Pflanzenliste des Eichen-Hain-Buchenwaldes zugrunde gelegt.
Jener Professor Tüxen wurde mit einem Gutachten beauftragt, in dem er Empfehlungen für die Auswahl der Pflanzen im Park aussprach. von der Baumschicht, einem Eichenhainbuchenwald, über die Sträucher bis hin zur Grasmischung, die der Professor eigens für die Heuwiesen zusammenstellte. Immer nach dem Grundsatz, möglichst die Pflanzen, die hier von Natur aus sowieso wachsen würden. Heute hat man sich von dieser strengen Auffassung etwas gelöst. Am Ende des Philosophenpfades biegen wir links in den Hauptweg ein und folgen ihm bis zum Naturdenkmal, einem Findlingskreis links des Weges. Dort endet Abschnitt 2 und es geht mit Abschnitt 3 weiter.
Ziel war ja dieser Eichenhainbuchenwald. Und wir aber nicht krampfhaft versuchen, uns auf die Eiche oder auf die Hainbuche festzulegen. Sondern wir sind jetzt, was die Pflege angeht, dazu übergegangen, den Bäumen, die sich hier wohlfühlen, auch zu sagen, pass auf, dann ist das auch dein Platz. Bei den Kräutern ist es so, dass wir hier sehr stark mit der Kratzdistel zu tun haben. Die Kratzdistel ist deswegen für uns ein bisschen problematisch, weil wenn die flächendeckend eine Fläche zumacht, dann haben teilweise die Kräuter, die wir nach der ersten Schur haben, keine Chance. Weil die Distel ist grundsätzlich schneller und nimmt einfach den anderen den Platz. Die Pflanzen werden bei uns, so gut es geht, entnommen. Das heißt, unsere Kollegen werden mit Distelstecher, gehen die durch die Wiesen und entnehmen die Kratzdistel. Wir werden hier jetzt demnächst ein ganzes Teil Kornblumen am Blühen haben. Man sieht sie noch nicht, weil die sich jetzt erst aufbauen. Aber dieser Übergang nachher, nach dem ersten Schnitt, dass man dann das Lappkraut und das Schaumkraut fördert, dass ich dann wieder weißen und einen gelben Teppich bekomme, das ist es dann schon wert. Deswegen mähen wir auch in unterschiedlichen Abständen. Wir schneiden zwischen ein und dreimal mähen wir unterschiedlich die Flächen. Wir haben aber auch Flächen, die wir nur alle 2-3 Jahre mähen. Das sind sogenannte Großstaudenflächen.